Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von der Wall Street. Es ist der dritte Montag in Folge mit guten Nachrichten zu einem potenziellen Covid-Impfstoff, jetzt von AstraZeneca. Und ja, die Kurse steigen vorbörslich, am Rande bemerkt. Wir haben Thanksgiving in dieser Woche. Am Donnerstag ist Feiertag und historisch betrachtet geht es in der verkürzten Handelswoche an der Wall Street meistens bergauf. Es ist der dritte Montag in Folge mit guten Nachrichten, was einen potenziellen Covid-Impfstoff betrifft. Dieses Mal also von AstraZeneca. Der Schutz bei nur einer Dose liegt bei 70% und bei zwei Dosierungen wird ein Schutz von 90% erreicht. Das ist also fast ähnlich gut wie die Impfstoffe von Pfizer, BioNTech und von Moderna. Und es ist sehr stark davon auszugehen, dass diese drei Impfstoffe alle bis Ende des Jahres zumindest eine Notfallgenehmigung erhalten werden. Man hört, dass Großbritannien bereits in weniger als einer Woche den Impfstoff von Pfizer und BioNTech gestatten wird in die Beantragung in Europa und der amerikanischen Gesundheitsbehörde insgesamt. Das Komitee trifft sich am 10. Dezember, das berichtet die amerikanische Gesundheitsbehörde, die FDA. Und man hört von Regeneron, dass das Antibody Treatment, das ist quasi das Medikament, das Trump verabreicht wurde, als er an dem Virus erkrankt war. Auch hier heißt es, dass die amerikanische Gesundheitsbehörde und die europäische Gesundheitsbehörde eine Notfallgenehmigung erteilen. Also in anderen Worten, wir haben kurzfristig sehr gute Nachrichten zum Thema Impfstoffe und dementsprechend also immer noch dieses Tauziehen zwischen den sehr schlechten kurzfristigen Daten, was Neuinfektionen betrifft, und gleichzeitig eben die Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff. Dementsprechend sind also die Werte, die besonders schwer getroffen sind durch die Krise, an diesem Montag wieder mal die größten Gewinner, die Fluggesellschaften, die Casinos, um hier nur einige wenige mit zu erwähnen, die Kreuzfahrtgesellschaften ebenfalls. Kommen wir also mal auf die Stimmung insgesamt zu sprechen. Und man muss wirklich sagen, die Stimmung ist an der Wall Street und nicht nur an der Wall Street bis zum Anschlag optimistisch. Schauen wir uns mal die Kapitalflüsse in Aktienfonds an. Wir haben in den letzten zwei Wochen global 71 Milliarden Dollar in Kapitalzuflüsse an Aktienfonds gesehen. Das ist die höchste Zwei-Wochen-Quote in der Geschichte des amerikanischen Aktienmarktes. Und wenn man sich die letzte Woche anschaut, dann flossen 27 Milliarden Dollar in die Kassen der globalen Aktienfonds, das sechsthöchste Niveau historisch betrachtet. Und wir sehen diesen Optimismus nicht nur auf Seiten der Aktienfonds, wir sehen es ebenfalls bei den Stimmungsindikatoren. Die Grafik hier von SEB, hier sehen wir sehr schön, dass sowohl die Privatanleger wie auch die institutionellen Anleger ausgesprochen optimistisch sind, um genau zu sein, so optimistisch wie Ende 2017 schon nicht mehr. Die Aktienfonds haben dementsprechend auch eine sehr niedrige Cashquote, sind also vollends investiert. Die Grafik ist nicht mehr ganz aktuell von Goldman Sachs. Ende des dritten Quartals lag die Cashquote in amerikanischen Aktienfonds bei nur noch 1,9%. Das dürfte sich ein bisschen geändert haben. Durch die hohen Kapitalzuflüsse könnte die Cashquote ein bisschen gestiegen sein. Letztendlich gesehen bewegen wir uns aber auch hier nahe an historischen Tiefs. Und Shortseller, ja, man kann ja auch auf fallende Aktienkurse sitzen, aber die wurden eigentlich in den letzten Wochen so ziemlich erfolgreich ausradiert. Das sehen wir auch hier. Die Anzahl der sogenannten Netto-Short-Positionen, der Prozentsatz an amerikanischen Aktien im S&P 500, die geschortet sind, sind auf ein absolutes Rekordtief zurückgesunken. Man traut sich also berechtigterweise, diesen Markt nicht mehr zu shorten, denn wir haben die Hoffnung auf die Impfstoffe, wir haben die Notenbanktagungen im Dezember, Auch hier ist man sich einig, dass sowohl die EZB wie auch die amerikanische Notenbank mehr Gas geben wird. Außerdem berichtet die New York Times heute Morgen, dass die Biden-Administration auf die Demokraten Druck ausübt. Man soll sich um ein Wirtschaftspaket bemühen und man soll sich auch mit einer niedrigeren Quote zufrieden geben. Joe Biden würden schon $1 Billion reichen. Mir würde auch schon $1 Billion reichen, muss man sagen. Was ist da schon $1 Billion? Aber selbst 1 Billion wäre doppelt so hoch wie die Messlatte der Republikaner im Senat. Hier bleibt es also ausgesprochen spannend. Wenn das auch noch kommen sollte, wäre das natürlich stützend für den Markt. So, und jetzt aber nochmal die große Frage, was hat denn der Markt eigentlich gemacht? 3 Wochen in Folge, jeden Montag. Oh, wir haben Durchbruch bei Covid-Impfstoffen. Alles tolle Nachrichten. Der Markt muss ja unglaublich gelaufen sein, das eigentlich erstaunlich ist. Wenn man sich die letzten 15 Handelstage im S&P 500 mal anschaut, dann stellt man fest, dass der S&P 500 in den letzten 15 Handelstagen bei weitem nicht so stark gelaufen ist, wie man denken mag. Am Abend der Pfizer und BioNTech-Meldungen schloss der S&P bei 3.557 Punkten und heute sind wir, das war der 9. November, heute sind wir bei 3.570 und ein paar zerquetschten Punkten. Der S&P hat so viel eigentlich nicht gemacht. Und das liegt eben daran, dass der Index selber bei weitem vielleicht nicht mehr quasi die Messlatte aller Dinge ist. Man muss sich die Mühe machen und das Ganze auf einzelne Sektoren runterbrechen. Und diese Grafik hier bringt es auf den Punkt Value oder Momentum. Europäische Value-Werte konnten in den letzten 3 Wochen die Momentum-Bereiche um immerhin 8% outperformen und in den USA liegt das Ausmaß der Outperformance sogar bei wuchtigen 17%. Und ich befürchte, dass das genau auch das Thema im kommenden Jahr sein wird. Ja, wir dürften eine Fortsetzung des Bullenmarktes sehen, aber die Sektorenrotation und die Sektoren innerhalb des Marktes sehen extrem unterschiedlich aus. Wir haben, deshalb finde ich übrigens auch der Meinung, dass die ganze Debatte um die Bewertung des Marktes insgesamt schwierig ist. Was sagt die Bewertung über den S&P 500 aus, wenn nur einige wenige Sektoren extrem gelaufen sind und viele andere Sektoren immer noch am Boden liegen? Man muss sich die Arbeit machen und sich das Ganze detaillierter anschauen. So, jetzt haben wir die Thanksgiving-Woche in den USA. Die Truthähne suchen das Weite, ne? Denen geht es in dieser Woche an den Kragen. Wir haben am Donnerstag Feiertag, am Freitag wird das Handelsvolumen extra dünn sein. Und historisch betrachtet sehen wir, die Grafik hier von Goldman Sachs, dass die verkürzte Handelswoche eine gute Handelswoche ist und dass es bis Monatsende im November historisch betrachtet meistens weiter bergauf geht. Tja, das Ganze hat einen Haken. Und JP Morgan weist darauf hin, dass dadurch, dass Aktien jetzt im November seit Monatsbeginn so viel besser gelaufen sind als Anleihen, dass die globalen Multi-Asset-Fonds oder die sogenannten Balanced-Fonds, die also eine Gleichgewichtung zwischen Aktien und Anleihen halten muss, die 60-40-Portfolien, die müssen vor Jahresende noch ordentlich neu tariert und neu balanciert werden. Das bedeutet, weil Aktien so unglaublich gut gelaufen sind, dass etwa weltweit Aktien im Wert von $150 Milliarden verkauft werden dürften, um dieses 60-40-Gleichgewicht wiederherzustellen. Und sollte der Dezember ebenfalls freundlich starten, dann könnten bis zu $300 Milliarden in Aktien auf der Verkaufsseite stehen vor Jahresende. Nicht auf die USA rein betrachtet, sondern global betrachtet. Trotzdem sind $300 Milliarden natürlich ein Haufen Holz und können dementsprechend zum Jahresende auch für ein bisschen Abgabedruck sorgen. So, und jetzt ganz kurz nochmal zu diesem Tauziehen, Covid oder Impfstoff. Wir sehen, dass in Europa die Prognosen langsam sinken, wenn man sich den Einkaufsmanager-Index der Industrie anschaut für den November. Der lag zwar im Rahmen der Erwartungen, die Erwartungen wurden erheblich reduziert, aber nichtsdestotrotz sehen wir im November eine voranschreitende Abkühlung. Das Wachstum, immer noch Wachstum immerhin, im Industriebereich kühlt ab. Und der Service-Sektor, und das dürfte niemanden überraschen, wenn man zu Hause hockt, wie soll Service laufen? Der Service-Bereich kühlt sich sehr stark ab von 47 im Oktober auf nur noch 41,3. Alles über 50 bedeutet, dass die Konjunktur in diesem Segment an Dynamik verliert. Das ist also keine erfreuliche Entwicklung. Und wenn man sich die Wirtschaftsprognosen mal anschaut von Goldman Sachs für Euroland, dann geht man jetzt mittlerweile davon aus, dass die Konjunktur also im vierten Quartal um 2,3% schrumpfen wird, real betrachtet. Die Wall Street liegt im Schnitt bei minus 1,7% und das erste Quartal, hier peilt Goldman Sachs nur noch ein Wachstum von 0,5% an. Die Wall Street liegt hier im Schnitt immer noch bei 1%. Im Übrigen geht JP Morgan mittlerweile davon aus, dass auch die amerikanische Wirtschaft im ersten Quartal leicht schrumpfen wird, ein Minus von 1%. Das ist am Aktienmarkt so auch noch nicht eingepreist. Aber die große Frage ist einfach, was dominieren wird. Die Börse preist immer die Zukunft ein. Das Ziel ist der Impfstoff, aber der Weg zum Ziel wird eben ein besonders steiniger werden in Anbetracht der insgesamt doch stark steigenden Zahlen. Wir sehen das auch im Übrigen in Europa an den Gewinnschätzungen der Unternehmen. Die Gewinnschätzungen laufen jetzt wieder zurück. Die Revidierungen sind seit 10 Wochen wieder rückläufig. Auch ein Zeichen dafür also, dass die Dynamik in Europa wieder nachlässt. Und nochmal, das einzig Überraschende ist, dass das eben nicht überraschend ist. Für allen ist klar, dass im Zuge der Restriktionen natürlich auch wieder die Konjunktur kurzfristig droht abzukühlen. Die Frage ist letztendlich gesehen, ob das den Aktienmarkt interessiert, mittel- und langfristig oder eben nicht. Jetzt ganz kurz noch einige wenige Einzelmeldungen. Wir haben Boeing in den Schlagzeilen. Eigentlich auch keine Überraschung. Letzte Woche hatte die amerikanische Flugsicherheitsbehörde schon den Segen erteilt für die 737 MAX. Nun folgt also die europäische Flugsicherheitsbehörde ebenfalls, sagt, ne, die 737 MAX ist jetzt wieder sicher. Ab Januar darf der Vogel wieder abheben. Die Fluggesellschaften freuen sich, die Passagiere zittern. Und ich bin gespannt, wie letztendlich gesehen diese Maschine auch von den Passagieren, die überhaupt noch aktuell in der Luft unterwegs sind, wie das aufgenommen wird und angenommen wird von der Bevölkerung. Ansonsten Alibaba, der CEO, der sagt, naja, ganz tolle Entscheidung von China, dass man also eine Monopolstellung von großen Tech-Konzernen verhindern will, von Internetplattformen. Das sei zeitlich genau die richtige Entscheidung gewesen. Ich meine, da muss ich mit Verlaub doch ein bisschen lachen und schmunzeln, denn naja, ich meine, es wurde ja nun berichtet, dass die Tatsache, dass Ant, die Finanztochter von Alibaba, nicht an die Börse gehen durfte, das wäre übrigens der größte Börsengang aller Zeiten gewesen, noch größer als Saudi Aramco, dass Präsident Xi persönlich diesen Börsengang einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und jetzt sagt also nach übrigens einer Rede von Jack Ma, und jetzt heißt es also von Jack Ma, das sei ja alles eine tolle Entscheidung. Naja, ne, der Schwabe würde sagen, das hat schon ein bisschen Geschmäckle, nicht wahr? Aber why not? Es klingt erstmal gut. Und in dem Sinne wünsche ich jetzt erstmal einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Quack.